Hallo zum Interview der Woche. Ich bin Jim Bob Nikschas und heute reden wir unter anderem über das Streiken. Ob bei der Bahn, im Busverkehr, in der Kita, im Einzelhandel oder am Flughafen. In den letzten Monaten war fast jeder und jede mal von den Auswirkungen eines Streiks betroffen und hat sich womöglich auch mal darüber geärgert. Gleichzeitig aber sind zuletzt auch wieder viele Menschen in eine Gewerkschaft eingetreten. Warum das so ist, unter anderem darüber spreche ich jetzt mit dem Chef der zweitgrößten Gewerkschaft in Deutschland, dem Verdi-Vorsitzenden Frank Wernicke. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Nikschas.
Herr Wernicke, Verdi hat rund 2 Millionen Mitglieder, die Lokführergewerkschaft GDL nur 40.000. Trotzdem wird Klaus Fieselski, deren Chef, inzwischen oft auf der Straße erkannt. Sind Sie da eigentlich ein bisschen neidisch auf ihn?
Ehrlich gesagt, für mich zählt, was wir für unsere Mitglieder rausholen. Und das ist das Entscheidende. Und daran messe ich zum Beispiel auch meine Arbeit.
Herr Wieselski hat ja auch mit seinem Stil dazu beigetragen, dass er da sehr viel Berühmtheit, sage ich mal, erlangt hat. Zum Teil wurde ihm vorgeworfen, da sehr rüde vorzugehen. Was sagen Sie eigentlich zu diesem Stil?
Ja, das verbietet der gegenseitige Respekt, die Arbeitskampfstrategie von anderen Gewerkschaften im Einzelnen zu kommentieren. Und Sie wissen ja auch, die Lokführergewerkschaft ist auch gar nicht Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sondern Mitglied beim Beamtenbund. Es ist schon noch wichtig, darauf zu achten, dass die generelle Unterstützung für einen Arbeitskampf in der Bevölkerung nicht abbricht. Und das ist etwas, was man in der jeweiligen Situation austarieren muss. Aber Arbeitskämpfe, zum Beispiel im Transportwesen, hat immer Wirkung auf Kundinnen und Kunden. Das ist so.
Das hat sich ja doch sehr geballt, auch in den letzten Monaten. War das kontraproduktiv für den Rückhalt, den Sie angesprochen haben?
Also ich erlebe nicht, dass wir Probleme haben mit dem Rückhalt in der Bevölkerung. Wir haben eine große Unterstützung für die Arbeitskämpfe, die wir derzeit machen. Wir führen hier Befragungen durch und kriegen ja auch Resonanz aus der Bevölkerung. Dass es jetzt so eine geballte Situation in verschiedenen Verkehrsbereichen gegeben hat, ist auch gar keine Planung gewesen. Es sind ja ganz unterschiedliche Arbeitgeber, mit denen wir da verhandeln oder auch die Lokführergewerkschaft verhandelt. Und die Laufzeiten sind sehr lang gewesen, der letzten Tarifverträge, immer auf Wunsch der Arbeitgeber übrigens seinerzeit. Und das hat dazu geführt, dass Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres reihenweise Tarifverträge im Verkehrsgewerbe ausgelaufen sind. Und ich kann ja für uns sagen, wir haben jetzt auch fast überall Abschlüsse für den Bereich. Jetzt haben wir eher Auseinandersetzungen im Bereich der Postbank zum Beispiel oder der Deutschen Telekom und andere Bereiche.
Sie haben ja auch gerade im vergangenen Jahr während der Arbeitskämpfe auch bei der Post oder auch im öffentlichen Dienst auch zehntausende Neueintritte in Ihre Gewerkschaft gehabt. Inwiefern ist denn auch jeder Streik, muss man sagen, auch ein Stück weit bewusste Werbung?
Es geht darum, in einer konkreten Situation was für die eigenen Interessen zu tun, eine Lohnsteigerung durchzusetzen, eine Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen. Und es ist dann auch ein Zeitpunkt, wo noch mehr Menschen sich für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft entscheiden. Wenn das notwendig ist, gehören für uns Arbeitskampfmaßnahmen zu einem Repertoire dazu, was auch angemessen ist. Und es ist auch Teil des demokratischen Diskurses, dass Interessen organisiert werden. Unsere Verfassung sieht das Streikrecht ausdrücklich vor.
Was halten Sie dann von den Vorschlägen oder den Forderungen, sage ich mal, dort Änderungen vorzunehmen, ausgehend vom GDL-Streik? Unter anderem war ja im Gespräch oder vorgeschlagen worden, sage ich mal, dass man Streiks bei der Bahn oder anderen Betrieben, die eine gewisse, ja, sage ich mal, Bedeutung auch für den Betrieb der Gesellschaft haben, vorher ankündigt, mit 4 Tagen zum Beispiel?
Also auch wenn die GDL vielleicht genannt wird von der FDP, von der Union, der Mittelstandsvereinigung der Union insbesondere oder den Arbeitgeberverbänden, wir sind dann schon auch immer gemeint, da mache ich mir überhaupt gar nichts vor. Und deshalb will ich klar sagen, das ist aus meiner Sicht durchsichtig. Den Arbeitgeberverbänden der FDP und Teilen der Union gefällt es nicht, dass wir Gewerkschaften erfolgreich sind, weil sie kein Interesse daran haben, dass sich nachhaltig die Bedingungen der abhängig Beschäftigten, sowohl was Einkommen wie Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, verbessert. Und es ist jetzt mal eine Situation da, wo in den Dienstleistungsbranchen, die lange Jahre lang eine schlechtere Lohnentwicklung hatten als zum Beispiel die Industriesektoren, es ein Stück weit ein Aufholen gibt. Und deshalb wird dann damit argumentiert, dass ausgerechnet da, wo es jetzt eine erfolgreiche Tarifpolitik gibt, das Streikrecht eingeschränkt werden muss. Und wenn man den konkreten Vorschlag mal nimmt, also ist es so, für uns ist selbstverständlich, wenn wir im Verkehrsbereich einen Arbeitskampf durchführen, gibt es vorher eine angemessene Ankündigungsfrist. Wenn ich allerdings mehrtägig ankündige, dann ist es natürlich für die jeweiligen Arbeitgeber ein leichtes, Streikbrecher zu organisieren und damit den Arbeitskampf in die Wirkungslosigkeit zu führen. Das erleben wir im Flughafenbereich zum Beispiel regelmäßig, dass wenn die Arbeitgeber spitz bekommen, dass in der Luftsicherheit oder in der Gepäckabfertigung ein Arbeitskampf stattfindet, dann setzen sie Himmel und Hölle in Bewegung und da ist auch kein Geld zu viel, um zu versuchen, Streikbrecher heranzukarren und den Streik zu unterlaufen. Und deshalb kündigen wir Arbeitskampfmaßnahmen an, aber es darf nicht dazu führen, dass Arbeitskampfmaßnahmen wirkungslos werden.
Und eine Schlichtung vorzuziehen, auch das ist ja im Gespräch, also quasi Streiks erst ja nötig oder möglich zu machen, wenn eine Schlichtung quasi vorher erfolgt ist?
Das ist ein Vorschlag von Leuten, die noch nie Tarifverhandlungen geführt haben. Was soll eine Schlichtung am Beginn einer Verhandlung bringen? Das ist ja eine Situation, wo überhaupt noch gar nicht verhandelt wurde. Warum sollte sich dann eine Partei einem Schlichtungsergebnis unterwerfen? Schlichtungen machen manchmal Sinn. Im Verlaufe von Verhandlungen, dann führen sie oftmals zu Ergebnissen. Aber eine Schlichtung, die keine Zwangsschlichtung sein soll, sondern eine freiwillige Schlichtung, wo dann beide Seiten unterstützen und das annehmen müssen, am Anfang der Verhandlungen, ist unsinnig und verschwendet dann eher die Möglichkeit, im Laufe einer Verhandlung eine Schlichtung durchzuführen.
Lassen Sie uns nochmal auf ein, zwei aktuelle Konflikte schauen. Unter anderem einer, der sich ja schon ewig, sage ich mal, hinzieht, ist der im Einzelhandel. Wieso eigentlich? Was macht die Lage da so besonders?
Wir haben im Einzelhandel eine Situation, wo die Arbeitgeber sich in die Hand geschworen haben. Ich will das mal so sagen, und wir reden da von den großen Einzelhandelskonzernen, die das bestimmen. Das ist Rewe, das ist Edeka, das ist Lidl, Kaufland, um mal die ganz großen Player zu nennen, die unbedingt einen Abschluss tätigen wollen, der schlechter ist als das, was zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder bei der Post getätigt wurde. Was wir nicht akzeptieren wollen, weil gerade im Handel haben wir eher niedrige Einkommen. Wir haben sehr viele KollegInnen, die in Teilzeit arbeiten müssen, weil auch nur Teilzeitjobs angeboten werden. Und wenn es dort keinen Abschluss gibt, der dem allgemeinen Niveau von Tarifabschlüssen einigermaßen entspricht, dann verfestigt sich dieser niedrige Lohn. Und das führt übrigens auch oftmals gerade im Handel dazu, dass es dann am Ende auch gar keine auskömmlichen Renten mehr gibt für die Beschäftigten. Deshalb führen wir die Tarifauseinandersetzung mit der Hartnäckigkeit, wie das der Fall ist. Ich bin aber vom Ende her betrachtet auch optimistisch, dass es uns in absehbarer Zeit auch im Handel gelingt, zu einem Ergebnis zu kommen.
Nun wird ja längst nicht mehr um mehr Geld oder für mehr Geld gestreikt, sondern es geht vor allen Dingen auch immer öfter um eine Verkürzung der Arbeitszeit, nicht nur bei den Lokführerinnen und Lokführern. Auch die Industrie meldet ja, dass sich dort Angestellte immer öfter auch entscheiden für mehr Freizeit als ja, für mehr Gehalt unbedingt. Können Sie diesen Trend eigentlich auch mit Blick auf Ihre Mitglieder bestätigen und woran liegt das eigentlich?
Wir haben jetzt ja auch im Nahverkehr in einigen Bundesländern eine Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt, zumeist um 2 Stunden bei vollem Lohnausgleich auf einem bestimmten Zeitkorridor und landen dann in den Bereichen bei 37 Stunden. Und das macht auch nochmal die Zahl deutlich. Wir haben im öffentlichen Dienst in aller Regel eine 39-Stunden-Woche. Das ist deutlich länger als in anderen Bereichen. Bei Beamtinnen und Beamten sogar oftmals über 40 Stunden. Und wir reden da ja nur nicht nur über Regierungsdirektoren, sondern wir reden auch über Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel. Von daher gibt es im öffentlichen Sektor, aber auch in einigen privaten Dienstleistungsbranchen auch Nachholbedarf, was die Arbeitszeit betrifft, weil die Länge der Arbeitszeit ist ein Attraktivitätsfaktor auf einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt und von daher sehe ich da auch durchaus Handlungsbedarf. Wir haben jetzt gerade eine große Arbeitszeitbefragung gemacht für den öffentlichen Dienst mit weit über 250.000 Beschäftigten, die sich daran beteiligt haben. Und das war ein Fragebogen, da musste man sich mal durchackern. Das war schon eine gewisse Herausforderung. Wir sind es gerade am Auswerten und werden das in den nächsten Tagen auch vorstellen. Und das ist also ein Beispiel dafür, dass Arbeitszeitgestaltung in den ganz unterschiedlichen Formen, da geht es dann manchmal um Pausenzeiten, längere Ruhezeiten, eine hohe Bedeutung hat und auch sicherlich in der Tarifpolitik also auch zunehmende Bedeutung haben wird. Und wenn die Inflation wieder in ein normales Maß zurückgeht, dann werden Arbeitszeitfragen nochmal an Bedeutung gewinnen.
Aber dieser Trend, sage ich mal, der Wunsch auch nach mehr Freizeit passt ja zum Beispiel auch nicht unbedingt zu den Aussagen der Arbeitgeber oder auch FDP-Chef Christian Lindner, der ja auch mehr Bock auf Überstunden kürzlich erst gefordert hat, haben Sie ja schon kritisiert. Wie können Gewerkschaften da vermitteln zwischen diesen beiden Polen, die sich da gerade doch sehr stark irgendwie auftun in der Gesellschaft?
Ich finde, dass erst einmal ja nicht unvernünftig, dass die Menschen darüber nachdenken, wie sie auch eine Balance finden wollen zwischen Arbeit und Leben, die lebenswert ist. Es gab ja auch Zeiten, wo sozusagen die Dauerpräsenz im Büro Teil einer Erwartungshaltung und Kultur gewesen ist, mit all den negativen Auswirkungen, die das dann hat. Wir haben einen Peak an Burnout-Situationen und auch psychischen Erkrankungen, wo Arbeitswelt dann oftmals auch eine Rolle spielt. Von daher sich mehr auf sich selbst zu achten und auch einen Anspruch an Arbeitszeitgestaltung zu haben, finde ich erst einmal eine gesunde Entwicklung. Gleichzeitig erlebe ich, die Menschen sind engagiert, sie machen ihren Job mit Freude, sind mit Engagement dabei, denken sie an die vielen Beschäftigten in den sozialen Berufen, in der Pflege. Wir organisieren ja auch die Beschäftigten in Kitas und zum Teil schwierigsten Situationen kloppen die rein und dieses Bild von dem Großteil der Beschäftigten, die irgendwie zu fein sind, um zu arbeiten, ist total weltfremd und irgendwie Ausdruck auch davon, dass manche in der Politik meilenweit von der Lebensrealität der breiten Bevölkerung entfernt sind.
Das heißt, mehr Überstunden braucht Deutschland nicht.
Wenn jemand mal eine Überstunde mehr macht, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Das Problem ist ja, dass der größere Teil der Überstunden derzeit unbezahlt ist, weil es keine vernünftige Arbeitszeiterfassung gibt, gerade in kleineren Betrieben. Aber Anreize zu setzen, mehr Überstunden zu machen oder, das geht ja weiter, sozusagen mal über eine Einschränkung des Streikrechts dafür sorgen zu wollen, dass die Löhne möglichst niedrig bleiben, damit dann die Beschäftigten als individuellen Ausweg nur eine Überstunde haben, die dann steuerlich begünstigt wird. Das ist irgendwie was ich mir nicht zu eigen mache und wo ich auch weiß, dass der größere Teil der Bevölkerung sowas für unsinnig hält.
Von der FDP kam ja zuletzt auch die Forderung, unter anderem das Renteneintrittsalter flexibler zu gestalten, von 67 jetzt auf vielleicht 72 Jahre anzuheben, wenn jemand das freiwillig möchte. Müssten wir über sowas nicht tatsächlich auch sprechen, auch in Zeiten von Fachkräftemangel und einer schwächelnden Wirtschaft?
Wer das möchte, kann auch heute bis 70 oder bis 75 arbeiten. Es gibt keine Pflicht, in Rente zu gehen. Die Rente muss beantragt werden bei der deutschen Rentenversicherung. Und dieses ganze Flexibilisierungsgerede soll ja nur davon ablenken, dass die Idee dahinter natürlich ist, der FDP das Regeleintrittsalter nach oben zu schieben. Weil für einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte ist ja die spannende Frage, wann kann ich ohne Abschläge, ohne Verluste in Rente gehen? Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann kann ich mich selbst entscheiden, ob ich länger arbeiten möchte. Unter bestimmten Bedingungen kann ich dann ja auch noch die Rentenhöhe erhöhen. Das hängt davon ab, ob man dann selbst noch Beiträge zahlt oder nicht Beiträge zahlt in die Rentenversicherung. Aber das ist die individuelle Entscheidung. Und für viele, viele, viele Beschäftigte, und ich rede nicht nur von denen, die schwer körperlich arbeiten, da gilt das auch, aber auch diejenigen, die in der Pflege arbeiten, die in Kitas arbeiten, die in Bürgerbüros arbeiten, wo sie wirklich zum Teil schwierigste Situationen haben in Großstädten, ist das schlicht und ergreifend nicht vorstellbar, so lange zu arbeiten. Und wenn das zum Obligatorium wird, heißt das, dass sie eine noch geringere Rente haben, als das ohnehin schon der Fall ist. Und deshalb Hände weg von jeder Erhöhung des Renteneintrittsalters, weil gerade die Menschen, die hart arbeiten, körperlich oder auch psychisch belastet sind, werden in aller Regel gar nicht so alt, als dass sie sich den Luxus leisten können, bis über 70 arbeiten zu wollen.
Nun ist der Mangel an Arbeitskräften, den wir haben, aber auch ein Grund, sagt auch der Internationale Währungsfonds diese Woche, für unsere schwachen Wirtschaftsaussichten. Da ist Deutschland, hieß es diese Woche, sehr weit hinten dran als Schlusslicht der westlichen G7-Staaten. Steuert die Regierung Ihnen da nicht genug gegen?
Erst einmal haben wir den Höchststand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. All die Szenarien, dass die Zahl der Erwerbstätigen dramatisch nach unten geht, sind bislang nicht eingetreten, weil der Faktor Zuwanderung in all diesen Szenarien völlig ausgeblendet wurde. Und ja, wir kommen jetzt in die Zeit, wo die BabyboomerInnen verstärkt in Rente gehen. Keine Frage, das hat dann Auswirkungen. Aber wir haben natürlich noch gleichzeitig erhebliche Potenziale. Deutschland hat eine der geringsten Quoten an Erwerbstätigkeit bei Frauen, weil die vielfach in der Minijobfalle stecken, weil es nicht ausreichend gute Kita-Angebote gibt, um über eine höhere Stundenzahl zum Beispiel zu machen. Wir haben 2,86 Millionen Menschen unter 35 Jahren, die keinerlei Schulabschluss haben. Die Zahl ist übrigens dramatisch gestiegen in den letzten Jahren, plus 700.000 seit 2018. Das heißt, es gibt sowohl über Zuwanderung als auch über eine Hebung von Erwerbspotenzialen innerhalb von Deutschland die Möglichkeit, die Zahl der Erwerbstätigen stabil zu halten oder zumindest mal gegen den Trend zu arbeiten. Arbeitszeitverlängerung ist keine adäquate Antwort auf diese Herausforderung.
Ist denn der Vorschlag oder der Plan unter anderem vom Arbeitsminister Hubertus Heil, mehr bei der beruflichen Bildung zu tun und auch die Fachkräfteeinwanderung, sage ich mal, zu erleichtern mit Frau Faeser zusammen? Ist das der richtige Weg oder sehen Sie da noch zu wenig Engagement, um das zu ändern?
Da ist mehr immer wünschenswert. Und wenn ich mal den Bereich berufliche Bildung anschaue, dann ist es in der Tat so, dass wir noch mehr Anstrengungen brauchen, dass diejenigen, die in der Langzeitarbeitslosigkeitsfalle drinstecken, die nie irgendeinen Berufsabschluss hatten, die Unterstützung brauchen, dass die stärker gefördert werden, als das derzeit der Fall ist. Da gab es ja auch durchaus Pläne, die in die richtige Richtung gegangen sind, die da den Haushaltsberatungen Ende dieses Jahres zum Opfer gefallen sind. Ich glaube, da braucht es mehr Engagement und ich bin auch dafür, auf Zuwanderung zu setzen, gezielt von Arbeitskräften. Das erleben wir übrigens schon seit langer Zeit, gerade in den Krankenhäusern. Da gibt es seit Jahren Programme, um Pflegerinnen und Pfleger und auch Ärztinnen und Ärzte anzuwerben. Und ich schaue mir das immer sehr genau an, wenn ich unterwegs bin in den Krankenhäusern und mit unseren Mitgliedern dort rede. Es ist schon erschreckend, wie gering die Verweilzeiten sind derer, die kommen, weil dann natürlich die ganzen praktischen Probleme des Lebens. Ich finde keine Wohnung in Ballungsräumen. Ich will mein Kind in eine Kita umbringen. Die hat aber ständig Schließzeiten, weil es zu wenig Personal gibt. All das, was wir ja auch kennen als Bürgerinnen und Bürger. Was macht Deutschland als Ort für Zuwanderung nicht immer attraktiv? Und dann kommen natürlich noch die ganzen rechtsradikalen Bratzen, die durch die Gegend laufen in einigen Regionen, was auch nicht gerade dazu führt, dass Deutschland für die Zuwanderung ein attraktiver Standort ist. Wir brauchen aber Zuwanderung. Das sehe ich und ich finde von daher auch grundsätzlich mal die Strategien, die Bundesregierung da fährt, gehen in die richtige Richtung.
Nun wird jetzt aber auch schon über den nächsten Haushalt 25 gesprochen und wir reden da auch wieder von einem zweistelligen Milliardenbetrag, der diesmal laut Herrn Lindner auch nötig wird. Was erwarten Sie mit Blick auf den neuen Haushalt? Den letzten haben Sie ja schon ordentlich kritisiert.
Ja, es ist ein Fehler als Ergebnis des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom November letzten Jahres, wo er über Nacht 60 Milliarden Euro für Investitionen in die industrielle Transformation, in die Klimawende weggefallen sind, dass man versucht, diese Investitionen in den Regelhaushalt zu packen. Also jetzt mal ganz konkret, für 25 gibt es ja schon erste sozusagen Listen, die so kursieren hier in der Berliner Blase, wo dann überall gestrichen werden kann. Und da ist ja zum Beispiel der Verkehrsetat besonders im Visier. Es ist natürlich irgendwie abenteuerlich angesichts der Notwendigkeit, gerade im Verkehrsbereich die Klimaziele zu erreichen, dort stärker auszubauen in Schiene, in öffentlichen Personennahverkehr, aber auch die Wasserstraßen und die Brücken sind in bedauerlichem Zustand, da zu kürzen, um Investitionsbedarfe, die ich ja auch sehe, im Bereich der industriellen Transformation zu machen. Heißt, unter dem Strich wird die Bundesregierung nicht darum herumkommen, über andere Wege Lösungen zu finden, über eine Reform der Schuldenbremse, wie sie ja mittlerweile von eigentlich allen Ökonominnen und Ökonomen gefordert wird. Nur bei der FDP ist das noch nicht angekommen und bei Teilen der Union auch nicht. Oder aber indem ein Sondervermögen für diese Transformationen geschaffen wird, nach dem Vorbild des Sondervermögens für die Bundeswehr, wozu es immer eine verfassungsändernde Mehrheit braucht, das ist mir schon klar. Deshalb ist im Moment die politische Gemengelage dafür nicht günstig. Und man muss sehen, wie sich das dann entwickelt bis zur Bundestagswahl oder auch danach. Aber zu meinen, man könne diese großen Investitionsherausforderungen darüber lösen, indem im Bereich Bildung, Kultur, Soziales, Infrastruktur gespart wird, wird sich am Ende rächen.
Das Soziale sprechen Sie schon an. Kürzungen wurden und werden da auch daher auch mehr gefordert, beim Bürgergeld unter anderem. Auch die Kindergrundsicherung ist noch immer nicht wirklich geklärt. Ärgert Sie das eigentlich?
Ja, die Kindergrundsicherung bringt einem ja, ehrlich gesagt, als politischer Beobachter ein bisschen zur Verzweiflung. Jedes vierte Kind in Deutschland lebt in Armut. Und ich habe ja eben auch schon mal die Zahl genannt, 2,86 Millionen Menschen unter 35 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Das Ganze hängt ja auch miteinander zusammen, dass die verpassten Bildungschancen fangen schon bei Kindern an und gehen dann in der Jugend weiter. Von daher gibt es da dringenden Handlungsbedarf. Und das ist ein so wichtiges Thema zur parteipolitischen Profilierung innerhalb einer Koalition benutzt wird, ist aus meiner Sicht schlicht nicht akzeptabel. Es kann ja gut sein, dass der Gesetzentwurf von Lisa Paus Schwächen hat. Aber dann erwarte ich eigentlich, dass in einer Koalition konstruktiv daran gearbeitet wird, dass es dann einen Gesetzentwurf gibt, der es in die Beschlussfassung bringt im Deutschen Bundestag und dann noch in dieser Legislaturperiode diese Kindergrundsicherung auch beginnt. Ich meine, mit lauter gescheiterten Projekten in einen Bundestagswahlkampf gehen zu wollen im Jahr 2025, kann eigentlich für keine der beteiligten Parteien eine erfolgsversprechende Strategie sein. Aber gerade das betreiben sie gerade.
Das heißt, Ihre persönliche Bilanz der Ampelregierung fällt bisher wie aus?
Manches sogar ganz gut und unterbewertet. Also wenn ich jetzt mal an Planungsbeschleunigung denke im Bereich der Energiewende. Wir haben über Fachkräftezuwanderung geredet. Wir haben die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Wir haben jetzt gerade noch ein Paket in der Vorbereitung zur Stärkung der Tarifbindungen, ein für uns wichtiges Anliegen. Und was sozusagen auf der einen Seite aufgebaut wird, wird wieder umgeschmissen, weil die öffentliche Darstellung hundsmiserabel ist. Und das ist aus meiner Sicht inakzeptabel und ärgerlich.
Und der Kanzler tut da genug aus Ihrer Sicht, um das zu verbessern oder nicht?
Diese Vorstellung, der müsste einfach mal häufiger auf den Tisch hauen, glaube ich, funktioniert nicht in einer Drei-Parteien-Koalition. Von daher ist er in der undankbaren Rolle, die manchmal zankenden Kinder irgendwie zusammenzubringen.
FDP und Grüne oder auch die SPD?
Na, die verhält sich ja erstaunlich ruhig. Ich meine, wenn man die Geschichte der SPD schaut, gab es ja schon mal andere Phasen mit deutlich mehr Auseinandersetzungen und Konflikten. Das ist ja erstaunlich eigentlich, dass auch trotz der schlechten Umfragewerte da im Moment noch ein hohes Maß an, zumindest nach außen dargestellt, Ruhe herrscht. Aber FDP und Grüne zerlegen sich ja auf offener Bühne, wobei ich da eine klare Beurteilung habe. Aus meiner Sicht lassen sich die SPD und die Grünen viel zu sehr von dieser 4%-Partei FDP mit dem Nasenring durch die Manege ziehen. Das ist der Sache nicht angemessen und es wird sich am Ende insbesondere auch für die SPD aus meiner Sicht nicht auszahlen.
Lohnt es sich dann noch, die Koalition so weiterzuführen oder würden Sie der FDP nahelegen, dann doch zeitnah auszutreten?
Ich glaube, ich bin der Letzte, auf den die hören.
Sie können es ja versuchen.
Auf den die hören würden. Im Sinne einer Prognose wird es ganz schreckliche Auseinandersetzungen geben, vermutlich auch in der Öffentlichkeit ausgetragen, um den nächsten Bundeshaushalt. Wir sprachen bereits darüber, ein absehbares Defizit von 25 Milliarden Euro, was da erneut ausgeglichen werden muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich dann trotzdem bis zum Ende dieser Legislaturperiode irgendwie halten und dann muss man sehen.
Herr Wernicke, danke fürs Gespräch.
Ich habe zu danken.